Text aus dem Alten Testament. Und da werdet ihr denken, naja gut, Altes Testament gilt nicht so für uns, aber du hast heute Morgen schon so einen schönen Abschnitt gelesen. Natürlich soll man den nächsten Abschnitt auch lesen, der danach kommt. Aber die sind oft wichtig und Paulus hat es ja so beschrieben, dass die Texte des Alten Testamentes für uns hilfreich sind für unser Leben, sozusagen im Neuen Testament. Paulus hat nicht gesagt Neues Testament, weil das erst, ich glaube von Luther ist das erst eingesetzt worden. Gut, ich habe die Predigt überschrieben, das Licht der Erkenntnis. Wem ist schon passiert, dass es in dem Raum, in dem er sich aufhielt, plötzlich dunkel wurde? Naja, kann passieren. Ne? Entweder durch einen Defekt in der Leitung oder in einem Gerät, die Sicherung heraussprang. Heute ist ja einfacher, früher muss man ja noch die reindrehen. Jetzt machen wir diesen und dann geht es viel einfacher. Oder durch Bauarbeiten ein Kabel durchtrennt wurde oder ein Blitzschlag das elektrische System lahmlegte. Alles Möglichkeiten. Durch die geniale Erfindung des elektrischen Stromes und der Glühbirne, heute nennt man das ja LED, damit es nicht so viel Strom verbraucht, brauchen die Menschen sich keine große Mühe mehr zu machen, um Licht in die Häuser zu bekommen. Früher war dies eben nicht so einfach. Man hatte entweder Kerzen, Öllampen oder Fackeln, die an speziellen Halterungen aufgehängt wurden. Die Gefahr eines Brandes war groß und nachdem, wie schlecht das Öl in den Lampen war, umso mehr rußte die Lampe. Das war schon ein bisschen aus heutiger Sicht ein bisschen problematisch. Mit unseren heutigen Sauberkeitsbegriffen wäre eine solche Beleuchtung nicht vereinbar. Von O2, SO2 und sowas will ich ja gar nicht erst reden. In früheren Zeiten gewann man das Öl nicht aus Erdöl, sondern aus Oliven oder sonstigen fetthaltigen Früchten, aus Fett von Tieren oder ihren Milchprodukten. Arme Menschen konnten sich nur wenig Öl leisten oder gar keins. Sie hatten dann Holzscheite, die eine Zeit lang brannten und etwas Licht erzeugten. Kerzen waren ein seltenes, teures Produkt, da sie hauptsächlich aus Bienenwachs hergestellt wurden. Wir kaufen immer gerne Bienenwachskerzen, die riechen so angenehm, aber die waren immer sehr, sehr teuer. Das heutige Paraffin, aus dem die meisten Kerzen hergestellt werden, ist ein Erdölprodukt und gab es erst mit der Verarbeitung des Erdöls. Licht war in früherer Zeit also kein in allen Räumen zu jeder Zeit verfügbares Gut. Wir gehen hin, schalten ein, Licht ist da. In der Stiftshütte wurde auch Licht gebraucht. Ich weiß, ob ihr schon mal die Stiftshütte so gesehen habt. Wir haben in der Bibelschule Breckerfeld damals die Stiftshütte wieder aufgepäppelt. Die war in einem Container drin und wurde verkauft nach Israel. Da steht sie heute noch im Timna-Park. Könnt ihr mal gut recherchieren im Internet. Und da durften wir sie wiederherstellen, war natürlich verrottet teilweise und so weiter. Und dadurch haben wir, Annegret und ich, auch die Stiftshütte sehr gut und genau kennenlernen dürfen. Und da wurde auch Licht gebraucht. Da ging es nicht mit dem Schalter oder sonst irgendwie. Gott ließ hierzu einen Leuchter anfertigen. Ein Leuchter mit 7 Armen. Auf dem jeweiligen Arm stand eine Lampe. Ich habe euch die mal mitgebracht. Die haben wir anlässlich unserer Israel-Reise mal uns gekauft. Die stand auf dem Leuchter drauf, damit ihr wisst, wie das war. Der Leuchter war praktisch nur die Halterung für diese Öllämpchen. Da war so ein Teller und dann stand das praktisch da drauf. Kam das Öl hinein und dann konnte das hier leuchten. Da waren dort noch eingearbeitet. Und so waren das 7 Leuchter auf, 7 Lampen auf dem Leuchter. Leuchter und die Lampen waren aus Gold angefertigt. Also das ist kein Gold. Aber so ähnlich goldig sah das aus. Der Leuchter stand gegenüber dem Schaubrottisch auf der linken Seite. Wenn jetzt hier, der Eingang hier ist, auf der linken Seite und dagegen war der Schaubrottisch. Nun gab Gott genaue Anweisungen, wie der Leuchter zu handhaben war. Und da kommen wir jetzt zu dem Text. Das sind also nur 4 Verse. Und die dürfen wir lesen. Und zwar 3. Mose 24, die Verse 1 bis 4. 3. Mose 24, die Verse 1 bis 4. Ich habe die Schlachter 2000. 3. Mose 24, 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israels, dass sie reines Öl aus zerstoßenen Oliven zu dir bringen für den Leuchter, um beständig Licht zu unterhalten. Draußen vor dem Vorhang des Zeugnisses in der Stiftshütte soll Aaron es zurichten, damit es beständig brennt vor dem Herrn. Vom Abend bis zum Morgen eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Auf dem reinen Leuchter soll er beständig die Lampen zurichten vor dem Herrn. Also hatte Aaron immer wieder die Aufgabe, sowohl den Leuchter zu reinigen, als auch die Lampen. Und das wollen wir auf uns letztendlich mal übertragen. Was bedeutet das? Erster Gedanke, nur das Beste für Gott. Das ist nur das Beste für Gott. Wie ich eben schon erläutert hatte, gab es in früheren Zeiten keinen elektrischen Strom, wie er uns heute zur Verfügung steht. Und Gott hatte den Israeliten keinen Elektrogenerator geschenkt, der mit einem Dieselmotor angetrieben das Lager mit Strom versorgte. Auch nicht. Die Lampen mussten mit Öl gespeist werden. Hierbei standen natürlich auch damals mehrere Sorten von verwertbarem Öl zur Verfügung. Aber für Gott sollte das Beste nur gut genug sein. Also, Vers 2, gebiete den Kindern Israel, dass sie reines Öl aus zerstoßenen Oliven zu dir bringen für den Leuchter, um beständig Licht zu unterhalten. Die Kinder Israels sollten das Öl zu Mose bringen. Und zwar kein gewöhnliches Öl, sondern reines Öl aus zerstoßenen Oliven. Hierzu wurden die besten Früchte des Ölbaums ausgesucht, anschließend in einer Kelter oder in einem steinernen Mörser oder einer Ölmühle zerquetscht. Die so zerstampften Früchte wurden in einen Korb getan und das ohne Zutun aus diesem Korb tropfende Öl war das reinste Öl, was man gewinnen konnte. Einfach in den Korb und dann gucken, was daraus tropft. Es war ohne Beimischung und das allerreinste gestoßene Öl. Naturgemäß war das nicht viel. Der Rest des Öles wurde anschließend in einer Ölpresse gewonnen. Man hatte die Oliven dann nicht weggeschmissen, sondern der Rest wurde dann normal in einer Ölpresse gewonnen. Hierbei wurden die Früchte unter einem Stein, einem mit Stein beschwerten Balken, weiter ausgepresst. Dies war dann aber das Öl zweiter Qualität. Und es entsprach nicht mehr der von Gott geforderten Reinheit. Das Volk sollte so viel Öl bringen, dass es reicht, um regelmäßig das Licht in der Stiftshütte anzuzünden. Dies sollte dem Volk auch etwas kosten. Das reine Öl war wenig und das kostete mehr. Man sollte es Gott einfach geben. Für uns hat dieses Gebot Gottes an sein Volk auch eine wichtige Bedeutung. Und da sind drei Worte hierbei sehr wichtig: zerstoßen, rein und beständig. Wenn er die drei Worte behaltet, wenn er gleich rausgeht, dann ist gut. Zerstoßen, rein und beständig. Zerstoßen. Um das Öl zu gewinnen, müssen die Oliven zerstoßen werden. Sie verlieren ihre alte Form, um mit ihrem Öl Gott zu dienen. Dies können wir auch auf uns anwenden. Der Mensch hat ja, wie man sagt, ein gesundes Ego. Das ist auch nicht schlimm. Schlimm wird es jedoch, wenn dieses Ego in Hochmut mündet. Dann wird es problematisch. Der schlimmste Hochmut ist der Hochmut gegenüber Gott. Diese Sünde hatte ihren Ursprung in dem Hochmut Satans gegenüber Gott. Gott stürzte ihn damals ja auch aus dem Himmel hinunter. Die Sünde im Menschen versucht ihn zuallererst zum Hochmut gegenüber Gott. Der Satan legt allergrößten Wert auf diese Sünde und versucht jedem Menschen diesen Hochmut sich entwickeln zu lassen. Der Mensch stellt sich über Gott und ist der Meinung, Gott nicht zu gebrauchen. Er kann alles und hat alles. Was nicht sofort gelingt, wird so lange ausprobiert, bis es gelingt. Der Mensch greift in die Schöpfung Gottes ein und versucht, selbst Schöpfer zu sein. Der Mensch, er will alle Krankheiten besiegen und sich ein ewiges Leben beschaffen. Und sich unter Gott beugen, ist das Schwerste, was der Mensch zu bewältigen hat. Einfach zu sagen, ich kann nicht alles. Ich bin nicht perfekt. Ich brauche Gott. Natürlich hat Gott in dem Menschen ein enormes Potenzial von Erfindergeist gelegt. Das können wir immer wieder neu sehen. Und das ist auch gut so, weil er dadurch auch letztendlich in dieser Welt auch vieles schaffen kann. Es sollte ihm helfen, sein Leben auf dieser Welt, die nach dem Sündenfall nicht mehr die gleiche war, zu meistern. Ich glaube, Adam und Eva brauchten nicht große Erfindungen. Sie hatten alles, was sie brauchten. Leider sah und sieht der Mensch dies nicht in Dankbarkeit zu Gott, sondern in einer egoistischen, sich selbst erhöhenden Sicht. Nicht im Erkennen, dass er doch von Gott abhängig und dass er ein Sünder ist, dass er unters Kreuz kriechen und den Zusammenbruch seines Hochmutes zulassen muss. Das ist schwer für die Menschen. Er muss sich von Gott zerstoßen und in eine andere Form bringen lassen. Er muss einsehen, dass er so, wie er ist, vor Gott nicht bestehen kann. Dies ist auch für den natürlichen Menschen das Schwerste. Er möchte auf dem Lebensthron, auf seinem Lebensthron bleiben und diesen nicht abgeben. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Leben mit Gott schöner sein kann als ohne Gott. Er denkt, er müsste auf alles Schöne verzichten. Wenn man mit Menschen redet, dann ist es so, dass sie einfach denken, naja, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr. das ist falsch. Wir dürfen das Schöne genießen, aber nicht das Schöne, was von Gott wegführt. Dies ist die Lüge Satans. Er möchte den Menschen durch diese Lüge von der Entscheidung für Gott abhalten. Das Leben mit Gott ist anders. Die Prioritäten sind anders und demzufolge wird zwischen vergänglichem Spaß und bleibender Freude unterschieden. Natürlich hat dies auch Konsequenzen nach außen. Eine veränderte Sicht seiner selbst führt auch zu einem veränderten Verhalten. Die Wertigkeit im Leben verändert sich. Dies hat Folgen. Viele Menschen können an diesem veränderten Leben Anstoß nehmen und den Kontakt meiden. Das passiert. Kommst du mit? Nee, das ist nicht mehr meine Sache. Naja, da kannst du auch bleiben. Dann kannst du auch bleiben. Auch kann sich das Arbeitsklima verändern, wenn die neue Einstellung anderes Verhalten bewirkt. Nee, Chef, das kann ich nicht machen. Das ist falsch, das ist gegen das Gesetz. Mensch, stell dich mal nicht so an. Das kann zu ganz schweren Konsequenzen führen. Aber durch das auf Gott gerichtete, veränderte Verhalten bekommt das Leben erst einen wahren Sinn. Die Prioritäten sind anders. Unser Leben sehen wir mit anderen Augen, mit den Augen Gottes sehen wir sie. Unser Vorbild ist natürlich Jesus Christus. Er lebte dieses Leben mit den richtigen Prioritäten. Er hätte ein tolles Leben auf der Welt führen können. Ihm war ja alles möglich. Aber nein, er hat sich um unserer Sünde willen zerstoßen lassen. Er lebte ein Leben im Gehorsam zum Vater. Versuchungen gab es für ihn genügend, aber er blieb ohne Sünde. Dieses Leben brachte ihn letztendlich ans Kreuz, an dem er für uns starb. Sein Leben als Lösegeld für viele gab. Also, zerstoßen haben wir jetzt schon mal im Kopf. Nächster Begriff ist rein. Rein. Nur was rein ist, kann in die Nähe Gottes kommen. Nur was rein ist, kann Gott dienen. Dieses Öl sollte rein und nicht mit irgendwelchen Zusatzstoffen vermischt sein. Der Mensch ist nun genau das Gegenteil von rein. Er ist in seinen Gedanken und in seinem Handeln nicht rein. Sogar sein Körper ist verseucht durch die Sünde, die im Fleisch wohnt. Gott kann Unreinheit in seiner Nähe aber eben nicht zulassen. Alles in der Stiftshütte musste rein sein. Auch die Stiftshütte selber wurde gesalbt, wurde für Gott rein gemacht, ihm geweiht. So kann ein Mensch auch nur in einem reinen Zustand Gott nahen. Er muss sich von Gott reinigen lassen. Und dies geht nur durch das Blut Jesu Christi. Nur eine Wiedergeburt kann diese Reinheit vor Gott bringen. Es gibt keinen anderen Weg. Das haben wir heute Morgen ja schon so gehört. Da steht halt im 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott schenkt uns dann in den reinen Körper das reine Öl. Und Öl ist auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Also er schenkt uns den Heiligen Geist in den reinen Körper, den wir durch unser Abgeben, Annehmen des Herrn Jesus denn bekommen haben. Abgeben der Sünde, Annehmen des Herrn Jesus. Deshalb schreibt auch Paulus im 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott möchte nicht, dass das Öl mit irgendeiner anderen Substanz vermischt ist. So hat neben dem Heiligen Geist auch kein anderer Geist Platz. Alles muss dem Heiligen Geist weichen. Da sagte der Jesus in Johannes 8, 36, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Frei von den anderen Geistern, frei von dem, was uns von Gott trennt. Das heißt auch in der Konsequenz, dass im Glaubensleben eines wiedergeborenen Menschen keine anderen Lehren als nur die im Wort Gottes aufgezeigten Platz haben dürfen. Keine Beimengungen, sozusagen Öl zweiter Sorte, ja, zweiter Wahl. Keine Beimengungen von Aberglauben oder esoterischen oder okkulten oder philosophischen und sonstigen Lehren und Praktiken. Sie bringen nicht das wahre Leben. Sie bringen nicht das reine Licht, sondern verrußen und beschmutzen die Menschen und die Werke, die er tun will. Sie sind ein Ekel und ein Greuel vor Gott. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Ein Ekel und ein Greuel vor Gott. Solches Öl lehnt Gott ab. Er möchte reines Öl haben. Daher müssen sich die Kinder Gottes auch vor diesen Lehren schützen. Denn wenn der Christ ihnen diesen falschen Lehren die Ohren öffnet, haben sie auch Wirkung in ihm. Sie wollen eindringen und dem Heiligen Geist Konkurrenz bieten. Natürlich lässt Gott dies bei seinen Kindern nicht zu. Aber sie können das Verhältnis des Kindes Gottes zu seinem himmlischen Vater trüben und sein Zeugnis für den Herrn Jesus Christus zunichte machen. Jesus hat doch befreit. Da schreibt Paulus im Römer 6, 16 und 17, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklave hingibt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen. Nun aber von Herzen gehorsam geworden, seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Jesus Christus zeigt uns in seinem Leben, wie er gewandelt ist. Er ist zu den Sündern gegangen und hat ihnen die frohe Botschaft verkündigt, hatte aber keinen Teil an ihren Sünden. Er wurde uns in allem gleich, nur nicht in der Sünde. Jesus war und blieb rein bis zu dem Zeitpunkt, als er die Sünden der Menschen auf sich nahm und von Gott die Strafe für die Menschen erlitt. Da schreibt Paulus im 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Der Herr Jesus war rein und er nahm unsere, meine Schuld auf sich und wurde unrein vor Gott. Also gab Gott die verdiente Strafe, die wir eigentlich hätten bekommen müssen. Jetzt haben wir also zerstoßen, rein, jetzt kommt beständig. Zerstoßen, rein, jetzt kommt beständig. Das Öl sollte immer im Vorrat sein, damit der hohe Priester den Leuchter auch beständig bereithalten konnte. Die Lampen wurden über Tag gereinigt, also diese Lämpchen, um in der Nacht leuchten zu können. Der hohe Priester selbst konnte das Öl nicht herbeibringen. Er hatte seinen Dienst in der Stiftshütte. Die Verantwortung hierfür trug das ganze Volk. Es musste die Verpflichtung spüren, beständig für das Öl zu sorgen. So muss auch das Kind Gottes beständig sein. Ein Strohfeuer ist nur für kurze Zeit heiß und hell, aber es vergeht sehr schnell und wird verbraucht und gibt keine Wärme mehr ab. Wer einen offenen Kamin hat, der weiß, wie lange brennt ein Stück Eichenholz. Da gibt es Wärme ab, ehe es dann halb zu Asche verbrannt ist. Viele Christen sind die erste Zeit ihres Gläubigseins sehr aktiv und schieben sich immer in die erste Reihe. Aber nach entsprechender Zeit, lang oder kurz, sind ihnen andere Dinge des Alltags wichtiger geworden. Und mit dem Engagement in der Gemeinde ist es auch vorbei. Spricht man sie an, dann haben sie immer eine andere Ausrede. Jesus schreibt in seiner Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, 4 und 5, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße über die ersten Werke und tue die ersten Werke. Tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Den Leuchter, das Licht wegstoßen. Dies ist eine ernste Mahnung an jeden einzelnen Christen und an die Gemeinde. Gott erwartet Beständigkeit. Hierzu gehört auch der regelmäßige Besuch zu den Gottesdiensten und nach Möglichkeit auch zu den Veranstaltungen der Gemeinde. In ihrer Lebendigkeit und Zuverlässigkeit zeigt sich die Gemeinde auch nach außen hin als eine für andere Menschen anziehende Gemeinschaft. Eine Gemeinde, die ihre Aufgaben vergisst, wird von Jesus Christus von ihrer Stelle gestoßen und verliert ihre geistliche Vollmacht. Aber gerade die Beständigkeit ist eine der schwierigsten Erwartungen, die Gott an seine Kinder hat. Hier ist viel Gebet um die Kraft Gottes notwendig, da gerade hier der Teufel mit vielen anderen scheinbar attraktiven Angeboten die Christen ablenken will. Jesus Christus hatte diese Beständigkeit. Er ließ sich nicht von seinem Auftrag, den er von seinem Vater hatte, ablenken. Er war immer zur Stelle und gab die frohe Botschaft weiter. Er heilte die Kranken und befreite sie von den Dämonen. Er tat dies bis zur Erschöpfung. Sogar seine Jünger mussten ihn ermahnen, zu essen. Aber seine Speise war das Wort Gottes weiterzugeben. Er war gehorsam und seinem Vater treu. Sein ganzes Leben lang. Weiterer Gedanke, das Licht auf dem Leuchter. Das Licht auf dem Leuchter sollte vom Abend bis zum Morgen leuchten, also in der Zeit der Finsternis. Über Tag kam genug Licht in die Stiftshütte, damit der hohe Priester und die anderen Priester ihren Dienst tun konnten. Aber gegen 18 Uhr wurde es relativ schnell dunkel, bis morgens um 6 Uhr. Gott wollte aber in dieser Finsternis, dass das Licht des Leuchters strahlt und die Finsternis erhellt. Wo Gott wohnt, gibt es keine Finsternis. Und so machte Gott diesen Dienst auch sehr dringend. Steht in unserem Wort, damit es beständig brennt vor dem Herrn vom Abend bis zum Morgen. Eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Es durfte nie versäumt werden, dieses Licht zu entzünden. Jesus Christus selbst ist das göttliche Licht. Johannes 8, 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Welch wunderbare Worte spricht Jesus hier aus. Da, wo Jesus Christus ist, da ist Licht. Wer Jesus Christus annimmt, hat das Licht. Er wird dann selbst zu einem Lichtträger, praktisch wie der Ständer das Licht trug, die Lampen trug, so tragen wir auch das Licht Jesu. Er wird also selber zu einem Lichtträger, genau wie der Leuchter. Der Leuchter, auf dem die Lampe mit dem Öl, dem Heiligen Geist, leuchten kann. Aaron bekam Gott eine besondere Aufgabe. 3. Mose 24, 4, der vierte Vers. Auf dem reinen Leuchter soll er beständig die Lampen zurichten vor dem Herrn. Also die Lampen. Der Leuchter musste jeden Tag gesäubert werden. Die Lampen, die zugerichtet, also für ihren Leuchter gereinigt und mit Öl gefüllt werden mussten, durften nur auf einen reinen Leuchter gestellt werden. Reiner Leuchter, auf dem die Lampen stehen werden. Vielleicht wurde der Leuchter durch Unachtsamkeit oder den abfallenden Ascheteilen des Dortes verschmutzt. Am nächsten Tag mussten alle Verunreinigungen weggeputzt werden, damit der Leuchter wieder seinen Dienst als strahlend reiner Untersatz für die hergerichteten Lampen aufnehmen konnte. So kann auch das Licht, das Jesus Christus dem wiedergeborenen Menschen durch den in ihm wohnenden Heiligen Geist schenkt, nicht auf einen beschmutzten Leuchter leuchten. Wie oft sündigen wir und beschmutzen uns, die wir doch die Leuchter für unseren Herrn Jesus Christus sein sollten. Kann denn das Licht unbeschadet in die Finsternis leuchten, wenn der Leuchter in einem beschmutzten Zustand ist? Jesus zeigt uns in dem Bild der Fußwaschung die Notwendigkeit der täglichen Fußwaschung. Jeder wiedergeborene Mensch ist gereinigt und errettet, aber im täglichen Leben beschmutzt er sich immer wieder am Schmutz der Umwelt. Wenn uns dies gleichgültig lässt, dann wird die Schmutzschicht immer dicker. Hat schon mal einer so richtig verschmutzte Füße gesehen? Ich glaube, das ist kein schöner Anblick und auch kein guter Geruch. Durch die im Orient notwendige tägliche Fußwaschung blieben die Füße immer sauber, geruchsneutral und ansehnlich. Das war da so notwendig. So braucht auch jeder Christ die tägliche Säuberung von seinen Sünden. Das heißt die Beziehungspflege zu Gott. 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nur dann sind wir als ein reiner Leuchter auch geeignet, die brennenden Lampen in der Reinheit, die notwendig zum Zeugnis ist, scheinen zu lassen. Auf einen sauberen Leuchter eine schöne brennende Lampe. Das Licht in der Stiftshütte schien nachts, also wenn es finster war. Um uns herum ist es finster. Wir spüren immer mehr, dass diese Finsternis immer dichter wird. umso wichtiger ist das Leuchten der Lichter Gottes. Je konsequenter unsere Nachfolge Jesu ist, umso heller strahlt das Licht Jesu durch uns zu den Menschen. Jeder Christ ist ein Priester Gottes und muss diesen Dienst an sich selbst, dem Leuchter, tun, damit dieses Licht leuchten kann. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. So sollen wir diesen Dienst beständig als reine Lichter Gottes tun. Amen.